ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen und frage an meinen Gast Christian Baron. Was ist der Unterschied zwischen Ihnen und einem Baron?
Ja, wenn der Baron nicht gerade der verarmte Adel ist, dann ist der Unterschied im Bankkonto und im Vermögen messbar, denn ich bin in Armut aufgewachsen und kann nicht von meinen Vorfahren her auf ein Reichtum zurückgreifen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Christian Baron, Autor und Journalist.
Ja, der Baron mit der Betonung auf dem A und nicht hinten, das macht vielleicht den Unterschied. Herzlich willkommen, schöne Grüße nach Berlin.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, haben Sie heute schon was getextet, geschrieben?
Heute Vormittag habe ich mich vor allem um meinen Sohn gekümmert, der 3 Jahre alt ist und dann erst mal fertig gemacht werden muss für die Kita. Aber am Schreibtisch habe ich mich noch nicht befunden.
Wie inspirierend ist eigentlich für Sie als Autor und Journalist gerade die Fußball-WM? Sie sind ja auch Fußballfan.
Ja, ganz ehrlich, ich habe mich nicht so sehr dafür interessiert vorab und dachte, wie so viele, ach, das werde ich nicht sonderlich verfolgen, aber dann ist es doch dieses große Medienereignis und habe dann doch zumindest die deutschen Spiele alle gesehen und dann auch immer wieder mal ein paar andere jetzt, gerade das großartige Spiel zwischen Argentinien und Ägypten mit einem Lionel Messi, der in meinem Alter ist und ich so fasziniert davon bin, dass der in einer Minute Bewegungen macht, ja, die ich wahrscheinlich in einem Jahr nicht hinkriegen würde. Das ist irgendwo dann auch schön zu sehen, dass noch Menschen meines Alters auf diesem Niveau Fußball spielen können. Das macht mich dann auch gleich wieder jünger.
Und froh.
Das natürlich auch, weil ich natürlich auch ein Liebhaber dieses Spiels an sich bin. Und wenn man diesen ganzen politischen Kram, der skandalös genug ist, für diesen 90 oder plus oder 120 Minuten mal ausblenden kann, finde ich das nicht ganz verkehrt, denn wir alle brauchen das ja auch in diesen Zeiten, dass wir mal ein bisschen diese schweren Dinge hinter uns lassen können, auch wenn die natürlich immer miteinander zusammenhängen und ich mich nach Abpfiff gleich wieder über die FIFA aufregen kann.
Natürlich, Anruf von Trump bei Infantino. Unmöglich.
Ja, das ist, ja, wir haben alle in den letzten Jahren schon gedacht, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Das fing spätestens 2018 mit der WM in Russland an, dann kam Katar und jetzt ist der Ganze wirklich die Krone aufgesetzt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das in den nächsten Jahren dann weitergeht, denn da ist ja so ein Präzedenzfall jetzt gesetzt und die FIFA wird sich ja auch nicht ändern. Das ist ja ein Verein, da darf man jetzt ein bestimmtes Wort vielleicht nicht sagen, aber ich zitiere vielleicht, weil ich irgendwo gelesen habe, dass ein Autor, der sich damit auskennt, gesagt, es seien Mafia-ähnliche Strukturen. Das finde ich dann schon ziemlich erschreckend für einen Fußballverband. Denn bei einem Sport wie dem Fußball, da soll es ja eigentlich in erster Linie um den Spaß gehen, um Gewaltfreiheit und nicht um Machtspiele und diese Art und Weise der Gewalt.
Ja, und dann haben Sie schon erwähnt, die deutschen Spiele gesehen. Wie haben Sie es wahrgenommen, dieses Ausscheiden?
Ich gehörte auch zu den vielen, die jetzt nicht unbedingt die deutsche Mannschaft zu den großen Favoriten zählten, aber mich hat dann schon sehr überrascht, wie die bereits gegen die Elfenbeinküste in dem zweiten Gruppenspiel 60 Minuten lang unterlegen waren, gegen Ecuador nichts zustande gebracht haben und dann das 16. Finale gegen Paraguay. Da muss ich schon sagen, ich bin auch wach geblieben und das ist für den Vater eines 3-jährigen Kindes schon eine Leistung, glaube ich. Jeder, der ein kleines Kind hat, weiß das, weil das kann um 5, 6 Uhr wieder dastehen und einen wecken. Ich war überrascht, wie wenig die in die Zweikämpfe gegangen sind. Also das, was ich früher eben auch kannte, dass man gegen Mannschaften, die kleiner sind, schon auch den Kampf annehmen muss. Und da haben die sich meiner Ansicht nach einfach geweigert. Und das hat mich ziemlich erschreckt.
Ja, und da sind wir eigentlich jetzt schon bei Ihrem zentralen Thema, dem 1. FC Kaiserslautern. Das waren noch Zeiten, als noch Miro Klose vom 1. FCK in der Nationalmannschaft war, Andi Prehme, Mario Basler, große Namen, Fritz Walter natürlich ganz früher. Dieser 1. FC Kaiserslautern ist Ihr Herzensverein, mit dem Sie leiden müssen.
Ja, mit dem ich ganz, ganz viel leiden muss. Das ist aber auch seit meiner Kindheit bereits so. Das erste Spiel, an das ich mich sehr bewusst erinnern kann, da war ich 6 Jahre alt, das ist das Spiel in der, damals hieß es noch Europapokal der Landesmeister, ne? Opa erzählt vom Krieg, gegen den FC Barcelona. Mit großartigen Spielern und einem Trainer, Johann Cruyff, führten wir auf dem Betzenberg 3-0. Das Hinspiel ging 0-2 verloren, wir waren eigentlich weiter und damals gab es noch die Auswärtstorregel. Dann erzielt Barcelona in der Nachspielzeit das 1-3, wir sind raus, obwohl wir gewonnen haben. Und diese Gleichzeitigkeit von erhebendem Gefühl, wir haben es den Großen gezeigt und sind trotzdem raus, das hat sozusagen den Grundstein gelegt dafür, dass ich weiß, dass dieser FCK, ja, das ist eine Leidenschaft, die vor allem sehr viel Leid schafft.
Über dieses Buch werden wir in der nächsten Runde sprechen. Ansonsten, Sie sind ja kein Fußballbuchautor, sondern Sie kommen ja von anderen Welten. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick in die Welt des Christian Baron. Was sollte man wissen?
Ja, also vor allen Dingen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, auch immer wieder klarzumachen, dass ich einerseits in Armut aufgewachsen bin, also mit einem Vater, der gewalttätig war und ja auch in Armut gearbeitet hat. Das heißt, er war das, was man heute Working Poor nennt. Ich habe also in meiner Kindheit meinen Vater immer arbeiten sehen und trotzdem kamen wir nicht über die Runden. Das hat mich sehr, sehr geprägt, sehr viel mehr als jeder Fußballverein oder alles andere. Mein Blick auf die Welt und auch meine politische Haltung bis heute. Und ich bin dann aus Kaiserslautern, aus der Pfalz, wo ich herkomme, relativ früh mit 20 Jahren weggegangen und war mir sicher, dass ich nie wieder zurückgehen würde. Ich habe einen sogenannten sozialen Aufstieg hingelegt, durfte studieren nach dem Abitur, was meiner Ansicht nach nicht so viel mit meiner Großartigkeit zusammenhängt, die nicht so da ist, sondern eher damit, dass mir ganz viele Menschen geholfen haben im Laufe meines Lebens. Das hat mir sozusagen in meiner politischen Haltung wiederum dabei geholfen, den Glauben an die Menschheit nicht zu verlieren, weil ich weiß, die einzelne Person kann einen Unterschied machen. Der Mensch ist nicht von Natur aus böse. Und ja, das hat meine Persönlichkeit geprägt und ich bin jetzt in dieser Situation, dass ich mich mit meiner eigenen Herkunft aber auch versöhnen kann. Also sage, ich möchte nicht immer nur betonen, ich bin irgendwo weggegangen, sondern die Wurzeln, die sind nach wie vor da. Ich versuche auch gar nicht mehr meinen Dialekt, den ich nur im Radio natürlich nicht anwende, aber
schade.
Immer wieder mal.
Den würden wir aber gerne mal hören.
Ja, kennen wir gerne Amare. Ich kann natürlich auch Pelsisch babbeln, aber dann verstehen die meisten Leute mich nicht mehr. Also allein da, das sind so Details. Vor ein paar Jahren hätte ich mich noch geschämt, auch offen zu legen, dass ich aus der Pfalz komme und einen Dialekt gesprochen habe, immer schon. Und jetzt kann ich das verbinden, ohne dass ich mich schäme. Das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und seit ich jetzt auch noch Vater bin, mache ich mir natürlich noch mehr Gedanken darüber, wo ich herkomme und wo ich hin will und auch wo ich meinen Sohn sehe, dass ich jetzt mittlerweile zum ersten Mal eigentlich so in meinem Leben seit ein paar Jahren ein Gefühl von Balance habe, wie ich es gar nicht kannte und auch nicht für möglich gehalten habe.
1:1 der Talk ist hier auf Bayern 2 mit meinem heutigen Gast Christian Baron, Schriftsteller und Journalist aus Kaiserslautern. Und sein neuestes kommendes Buch hat direkt mit Kaiserslautern zu tun. Wir haben es ja schon erwähnt. Es ist eine Liebeserklärung an den ersten FC Kaiserslautern. Ja, was muss man mitbringen, um Fan des ersten FCK zu sein?
Wir haben es ja schon angesprochen, man muss leidensfähig sein. Aber das teilt ja der FCK mit ganz vielen anderen Fußballvereinen in diesem Land. Wichtig ist auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass die Region und auch die Stadt ganz eng mit diesem Fußballverein verbunden sind und damit, wofür dieser Verein auch steht. In den 90er Jahren, das ist irre, wenn ich das heute so sage, aber wir waren in den 90er Jahren neben Bayern, Dortmund und Werder Bremen der erfolgreichste Fußballverein in Deutschland und das bei einer Stadt von 100.000 Einwohnern. Und da waren eben auch damals schon immer 40.000 Zuschauer drin. Heute sind sogar noch mehr im Stadion bei den Heimspielen. Das ist eine unglaubliche Begeisterung, die manchem auch Angst einjagen kann. Also ich weiß zum Beispiel, dass der von Bayern München Uli Hoeneß über Jahre hinweg immer wieder mal im Stadion gesessen hat. Und hinterher, seine Art war ja dann eher das Schimpfen. Aber man hat schon gemerkt, er hat gehörig Respekt davor, wie frenetisch das Publikum ist. Auch wenn es darum geht, die eigene Mannschaft nach vorn zu peitschen und dem Gegner das Leben schwer zu machen.
Man sagt ja auch die roten Teufel. Und ich glaube ja im Übrigen, dass das zieht in Bayern die Lederhosen aus, vom Betzenberg stammt, aus Kaiserslautern.
Ja, richtig. Das hat der damalige Stadionsprecher Udo Scholz, hat das Anfang der 90er Jahre sozusagen erfunden. Er hat zu dem Lied der Beatles We All Live in a Yellow Submarine zieht den Bayern die Lederhosen gedichtet und das ist dann, heute würde man sagen, das ist relativ schnell viral gegangen.
Also jedenfalls ein Verein, wenn man aus Kaiserslautern kommt, glaube ich, dann hat man gar nicht so viele Möglichkeiten. Dann muss man ja fast erste FCK-Fan werden.
Ich weiß noch, in der Sportunterrichtskabine damals, da gab es dann auch manche mit FC Bayern München Trikot. Das ist das Verrückte. Wenn man Nonkonformist sein wollte in Kaiserslautern der 90er, dann hat man Bayern Trikot angezogen.
Das ist aber auch, glaube ich, keine so große Kunst trotzdem, weil man ja dann doch meistens Meister wird. Also mit Kaiserslautern ist ja dann doch eher das Leiden, so wie bei 1860, so der Normalfall. Was war denn Ihr schlimmster Tiefpunkt mit dem ersten FCK?
Oh, das sind ja so viele. Das ist, ja, also, aber ich bin ja mehrmals abgestiegen mit meinem Verein in die zweite Liga, sogar in die dritte Liga, wo wir 4 Jahre verbringen mussten, bis wir wieder hochkamen. Aber der schlimmste Moment, wenn ich mich auf einen festlegen muss, ist 2005 gewesen, im Mai. Der FC Bayern gastiert auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Das ist der drittletzte Spieltag oder so. Und Felix Magath ist Trainer bei Bayern, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Bayern werden deutscher Meister auf dem Betzenberg, sind also dann nach dem Sieg nicht mehr einholbar. Und feiernde FC Bayern-Spieler mit Bierdusche auf dem Rasen, im heiligen Rasen des Fritz-Walter-Stadions. Das war so ziemlich die schlimmste Demütigung, die ich als Fußballfan jemals erlebt habe.
Ja, und um dieses Buch zu schreiben, sind Sie ja auch wieder eingetaucht, wahrscheinlich auch tiefer eingetaucht noch, haben sich wirklich tiefere Gedanken gemacht über diesen Verein, was er der Region bedeutet und auch was er Ihnen bedeutet. Das Buch geht gleich sehr persönlich los mit einer Kindheitserinnerung, dieses Spiel, das Sie schon erwähnt haben, gegen den FC Barcelona mit Dieter Kürten als Reporter im Fernsehen und, ja, wie Sie schon gesagt haben, einem schlechten Ende. Sie haben dann auch ein Schülerpraktikum gemacht beim 1. FC Kaiserslautern mit 14. Was haben Sie da gemacht?
Ja, also zunächst, ich habe sogar zwei Praktika dort gemacht. Erstmal mit 12 Jahren, da war ich im Fanshop, also am Fuße des Betzenbergs. Und ein paar Jahre später, im 11. Schuljahr, bin ich dann nach oben in die Geschäftsstelle gekommen. Und zwar bei der Presseabteilung. Und das war ganz toll. Das war das Jahr 2002. Ja, also das heißt, Miroslav Klose war deutscher Nationalspieler. Während der WM bin ich dort gewesen. Und der Trainer des FCK damals war Andreas Brehme, der mein Kindheitsidol ist. Und ich hatte wirklich natürlich jeden Tag, war ich tierisch aufgeregt, wenn ich da hochgegangen bin und dachte, wen werde ich jetzt heute treffen? Und dann habe ich die alle getroffen. Ciriakos Forza, Thomas Hengen, Mario Basler, der mir immer aufgetragen hat, ihm morgens die Bildzeitung und mittwochs immer noch die Sportbild vom Kiosk mitzubringen. Mehr hat er nicht mit mir gesprochen. Wer aber sehr viel mit mir gesprochen hat, war eben besagter Andi Brehme. Der hat mich jeden Morgen mit Handschlag begrüßt und ein paar Minuten mit mir geredet. Und ich habe heute den Eindruck, der hat sehr genau verstanden, was mir das bedeutet, ihn vor mir zu haben und dass ich eben auch noch 20 Jahre und 25 Jahre später darüber reden werde. Er hat mir das dann so im Vorbeigehen mal gesagt, dass er als Kind mal mit Uwe Seeler auf dem Platz stand, als er ein kleines Kind war. Und das war ja sein großes Idol. Und ich glaube, dass da so eine gewisse Bodenständigkeit bei diesem Mann da war, was natürlich heutzutage schwer vorstellbar ist, wenn man das entscheidende Tor in einem WM-Finale schießt und dann mit so einem 15-Jährigen minutenlang jeden Tag redet, obwohl er wirklich auch unter Druck stand. Also der FCK war damals ein ambitionierter Erstligist. Ja, sollte um die Meisterschaft und so mitspielen, was absolut größenwahnsinnig war, aber das hat er sich da mir gegenüber gar nicht anmerken lassen.
Und Sie haben es erwähnt, die 90er Jahre waren absolut prägend. Es hat Kaiserslautern ja zum Beispiel das Kunststück fertiggebracht, abzusteigen, wieder in die Bundesliga aufzusteigen und in dieser Aufstiegssaison auch original gleich Meister zu werden, im ersten Spiel gleich beim FC Bayern gewonnen. Was haben Sie für Erinnerungen an die Saison? Da waren Sie 13.
Ja, also ein ideales Alter für sowas. Ne? Also ich erinnere mich erstmal an den Abstieg 96. Fritz Walter hat damals in jedem Interview gesagt, wenn der Betzer Emo absteigt, dann steigen wir nie wieder auf. So dieser Fatalismus, den hat er vorher sich hergetragen, den er schon als Spieler hatte. Und dann steigen wir souverän auf mit Trainer Otto Rehhagel, der vom FC Bayern entlassen wurde, 96, und dann zu uns kommt und im ersten Spiel nach dem Aufstieg in München 1-0 gewinnt. Vollkommen irre. Der ist damals schon über den Platz im Olympiastadion gesäppelt, als hätten wir schon die Meisterschaft gewonnen. Aber das war erst der Anfang. Und ich habe damals einen Nachbarn gehabt. Wir konnten uns selber kein Abo des Bezahlsenders leisten, der die Spiele gezeigt hat. Und mein Nachbar hatte das aber. Und so konnte ich jedes Spiel dort sehen und habe diese Saison quasi ja, sehr, sehr gut in Erinnerung, kann mich an ganz viele Spiele sehr genau erinnern und weiß noch, dass das ein einziger Fiebertraum war. Wir wussten alle nicht, was da gerade passiert und konnten es nicht fassen. Und selbst als dann die Meisterschale Andi Brehme in den Himmel gereckt hat, damals im Mai 98, da haben wir uns immer noch gekniffen, aber direkt danach sind wir auch schon feiern gegangen in die Stadt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Christian Baron, ein Mann seiner Klasse.
So heißt das Buch, das ein großer Durchbruch war, das auch verfilmt wurde und handelt von seiner Kindheit und Jugend in Kaiserslautern in der Zeit, bevor er zum Schriftsteller und Journalisten wurde. Ja, in was für eine Familie wurden Sie da reingeboren, 1985?
Ja, meine Familie war schon über mehrere Generationen arm, also ganz offen gesprochen. Wir haben ja auf engem Raum gelebt, mitten in Kaiserslautern. Und meine Mutter war Hausfrau. Sie ist sehr jung Mutter geworden. Als ich zum Beispiel zur Welt kam, war sie gerade 22. Ich habe drei Geschwister dann später gehabt. Und mein Vater, Der hat einen Hauptschulabschluss gemacht, gerade so, und ist dann bei der Möbelspeditionsfirma gelandet, bei der auch sein Vater schon gearbeitet hat, und hat eben als Möbelpacker gearbeitet. Also körperlich unglaublich hart. Das auch wirklich jeden Tag 8 Stunden, oft mit Überstunden, und am Wochenende dann die Sonderwünsche der Kunden erfüllt, wenn sie da umziehen wollten. So dass ich ihn gar nicht so oft gesehen habe. Aber wenn ich ihn gesehen habe, war er leider ganz oft sehr frustriert. Und er ist zum Alkoholiker geworden und war dann zusätzlich gewalttätig, vor allem gegenüber meiner Mutter, manchmal auch gegenüber meinem Bruder und mir. Und das ist etwas, das natürlich in mir über viele Jahre hinweg, ja, diese Traumata, die haben dazu geführt, dass ich lange gar nicht viel drüber reden wollte. Dass ich später ein Buch über diese Kindheit schreiben würde, war da gar nicht vorstellbar. Aber das war die Ausgangssituation, in der wir uns befunden haben. Und in Deutschland ist es ja nun leider so, dass Menschen, die in eine solche Familie hineingeboren werden, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, irgendwann einmal nicht mehr in Armut zu leben.
Also diese Zeit, die Sie sehr geprägt hat, im Übrigen muss man an der Stelle sagen, Ihre Eltern leben beide nicht mehr.
Ja, meine Mutter ist gestorben, als ich 10 war, und mein Vater, da war ich 18 und stand ganz kurz vorm Abitur.
Also auch das natürlich eine unglaubliche Last, die man letztendlich mit sich trägt. Wie geht's Ihnen, wenn Sie daran denken, was das für eine Kindheit und Jugend war heute mit Abstand?
Mit dem gewissen Abstand ist es mir dann doch möglich, auch die guten Seiten zu erkennen. Also wenn ich da so gefragt werde, häufig von Leuten, die nicht so viel wissen, außer dass ich in Armut auch gewachsen bin, dann sagen, das muss ja eine schlimme Kindheit gewesen sein, und ich antworte in der Regel nein. An sich hatte ich keine unglückliche Kindheit. Das muss ich echt deutlich sagen, weil es immer wieder diese Oasen des Glücks gab in dieser verwüsteten Kindheitslandschaft. Mein Vater war ja nicht immer betrunken. Er hat, wenn er es mal gelassen hat, wirklich auch dafür gesorgt, dass wir schöne Situationen hatten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also es gab damals noch häufiger den Fall, dass Spiele des 1. FC Kaiserslautern im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen waren. Und ich erinnere mich an ein Spiel gegen Bayern München Mitte der 90er. Da ging es auch um die Meisterschaft, und er holte uns abends unter der Woche, es war eine englische Woche, eine sogenannte unter der Woche, abends aus dem Bett. Und ich dachte schon, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann setzt er uns aber vor den Fernseher, gibt uns Limo, und wir schauen dieses Spiel gemeinsam bis zum Schluss. Und wir gewinnen 4-0, und wir liegen uns in den Armen. Und in den Momenten habe ich mich gefühlt wie ein ganz normaler Junge. Und sowas gab es dann immer wieder und immer wieder. Und mein Vater war auch zu unglaublich großer Warmherzigkeit fähig. Also ich erinnere mich auch daran, dass er hat zu Rassismus und Homophobie geneigt, aber irgendwann mal bei einer Faschingsfeier, als kleines Kind, da hat er mich abgeholt. Ich war noch als Frau verkleidet, war eins meiner Lieblingskostüme schon in der Kindheit gewesen. Und dann denke ich, oh Gott, jetzt hat mein Arsch über Kirmes gleich. Dem war aber nicht so. Er hat sich auf dieses Spiel eingelassen und sagte dann sowas wie, ach, hallo, schöne Dame, ich suche meinen Sohn, wissen Sie, wo der ist? Wir sind dann weggegangen, und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, Papa, sag mal, findest du es nicht blöd, dass ich wie so Fummeltrinje hier rumlaufe? Und dann beugt er sich runter, sieht mich an und sagt, Junge, merk dir eins, du kannst sein, was du willst, eine Frau, Mann, schwul oder was auch immer, du darfst nur nie deinen Stolz verlieren. Das ist ein ganz großer Satz, in dem die Tragik steckt, dass er selber diesem Satz selten gerecht geworden ist. Aber die wenigen Male, die haben sich doch auch in mein Herz eingebrannt. Diese Erinnerungen retten mir, glaube ich, heute auch meine psychische Gesundheit.
Sie sagen Oasen des Glücks und haben auch den 1. FC Kaiserslautern zitiert. Gab es denn noch andere Oasen des Glücks, an die Sie sich erinnern können? Glücksmomente aus Ihrer Kindheit?
Ja, da gab es eine ganze Menge, und die haben eigentlich immer auch mit Menschen zu tun, die ich getroffen habe. Das konnte mein Opa sein, Großvater mütterlicherseits, der, ja, wenn wir bei ihm waren, dann hat er mit seiner wenigen Rente dann den Kühlschrank mit Süßigkeiten vollgeladen, dass meine Mutter es nicht wusste. Und wir haben uns daran erfreut, ohne zu wissen, dass er dann halt im restlichen Monat ein bisschen rumkrebsen musste mit dem Geld. Aber das wollte er so. Ich bin in den Fußballverein irgendwann gekommen, was für mich auch eine Rettung war. Denn ich hatte in diesem Verein eine Trainerin, was gar nicht so nebensächlich ist, wie es klingt. Denn diese Frau, die ich auch in meinem Buch erwähne, die hat dafür gesorgt, dass wir in dieser Mannschaft nicht nur gut Fußball spielen, sondern dass wir auch gut miteinander klarkommen. Sie hat auch als Sozialarbeiterin fungiert, hat ein Gefühl für die Gruppe gehabt und hat gemerkt, dass ich aus einer Situation komme, in der ich besondere Unterstützung brauche. Also das war dann so ein Schutzraum. Ebenso war es die Grundschule. Ich hatte sehr aufmerksame Lehrerinnen, die darauf geachtet haben und sich gefragt haben, warum ist denn der Christian so still und sein Bruder auch, und die dann unangemeldet bei uns vor der Tür standen, was natürlich rechtlich heikel ist, aber für uns richtig war. Denn meine Mutter, die erst einmal immer abgewehrt hat, den Kontakt zur Schule zu halten, die hat dann auf einmal sich geöffnet und gesagt, ja, sie sind ja doch ganz sympathisch, diese Lehrerin, die wollen uns ja gar nichts Böses. Und dann hat sie irgendwann auch die Kraft gehabt, sich von meinem Vater zu trennen. Allerdings erst dann, als sie selbst todkrank war. Also es war für sie zu spät, aber für uns war es sehr, sehr wichtig, dass es immer wieder diese Menschen gab, die eingegriffen haben, die hingesehen haben und uns damit auch retten konnten.
Was gab's denn für Trost in Momenten, wo es auch hart war zu Hause, in diesen ersten Jahren? Sie haben es ja gesagt, wo auch Gewalt im Spiel war und so weiter. Was waren da die Auswege, die kleinen Rettungen für Sie?
Ja, da gab es eine ganze Menge Rettungen, die eben immer in den Kleinigkeiten steckten. Mein Bruder und ich, dadurch, dass wir uns so für Sport begeistert haben, auch nie in der Gefahr waren, in der Schule gemobbt zu werden. Das hat ja auch so zweischneidig, dass wir auf einmal Leute hatten, die wollten wir nicht nach Hause bringen, aber sie haben uns dann auch mal zu sich eingeladen. Und dann habe ich auf einmal andere Eltern kennengelernt und gemerkt, es geht auch anders. Es ist ja nicht normal, wie ich lebe. Und das alles hat mir Horizonte eröffnet, die ich vorher gar nicht hatte. Das konnten auch Kleinigkeiten sein, wie dass meine Lehrerin uns mal ein paar Mark zugesteckt hat, was sie auch eigentlich nicht hätte tun dürfen, streng genommen, denke ich. Aber sie hat es gemacht, weil sie wollte, dass wir dazugehören, dass wir uns auch mal ein Eis leisten können in der Pause oder diese Schokomilch, die der Hausmeister immer verkauft hat. Und an solchen kleinen Dingen, das darf man wirklich nicht unterschätzen, kann ein Kind sich hochziehen, wenn es in dieser Situation ist. Denn wir konnten ja nie in Urlaub fahren oder so. Und andere haben das immer getan. Und als Kind, als kleines Kind vor allem, da bezieht man alles auf sich. Man hat keinen Sinn für gesellschaftliche Strukturen, dafür, dass der Vater zwar arbeiten geht, aber in anderer Hinsicht halt einfach Dinge falsch macht. Und man denkt immer, ich bin falsch, ich bin hier falsch. Wenn es dann Menschen im Umfeld gibt, die einem das Gefühl vermitteln, nein, du bist gut, genauso wie du bist, dann ist das von unschätzbarem Wert, den man gar nicht in Geld messen kann.
Wer hat Sie denn später als Jugendlicher gefördert, erkannt, dass da was in Ihnen steckt, auch was das Schreiben angeht? Wie kam das auf?
Ich habe in meiner Schulzeit schon im Deutschunterricht Aufsätze geschrieben, die meine Lehrerinnen und Lehrern aufgefallen sind, die gesagt haben, ja, kannst du mal bei dem Schreibwettbewerb mitmachen und bei jenem. Und dann habe ich da Erfolge gefeiert und wir haben dann auch mal so kleine Preise gewonnen, habe ich dann mit Mitschülern. Und meistens habe ich die Texte dann doch alleine geschrieben. Das hat mich natürlich gepusht und ich habe gemerkt, da liegt irgendwie vielleicht doch meine Neigung. Und als ich wusste, ich kann Abitur machen, war klar, ich möchte Journalist werden. Und warum wusste ich, dass ich das werden will? Weil mein Sozialkundelehrer, der aufmerksam war, zu mir gesagt hat, hier, guck mal, wenn man gut schreiben kann, gibt's die und die Wege. Und ein relativ sicherer Weg, wenn du es schaffst, ist der Journalismus. Du kannst ja auch überlegen, mal Schriftsteller zu werden, aber das entscheidet man nicht einfach so. Er hat mir diese Dinge erklärt, die ich vorher überhaupt nicht wusste. Und dann war da schon dieses frühe Fördern mit dabei. Und dann bin ich an der Universität gelandet, habe Soziologie studiert. Und dort gab es einen Professor, der eben auch gemerkt hat, ja, deine wissenschaftlichen Arbeiten, die sind echt unglaublich gut geschrieben, fast schon zu gut für eine wissenschaftliche Arbeit. Er hat immer gesagt, du hast einen jovialen Stil, bewahr dir den, der ist ganz wichtig, der kann dich noch weit bringen. Aber in der Wissenschaft musst du ein bisschen nüchterner schreiben. Und auch da wieder, ich habe zwar irgendwie etwas objektiv nicht ganz richtig gemacht, aber er hat das Gute gesehen. Und das hat mir den Weg geebnet, dann später mich für Volontariate zu bewerben bei Zeitungen. Ich bin Zeitungsredakteur geworden. Und das Schriftstellern war auch wieder so eine Sache, da musste ich reingetrieben werden. Wir haben in der Redaktion beim Freitag irgendwann mal gesessen und da sollte jemand einen Text über seinen Vater schreiben, weil wir eine Ausgabe über Männlichkeit gemacht haben, eine Sonderausgabe. Und mein Chef hat mich dann aufgesucht in meinem Büro und hat gesagt, komm, ich kenne doch deine Herkunft und so, das passt doch total gut zum Freitag, schreib du mal einen Text. Der kann auch übrigens literarisch sein, der muss nicht journalistisch sein.
Hier ist Bayern 2 mit unserer Talksendung 1:1, heute mit Christian Baron, Schriftsteller und Journalist aus Kaiserslautern, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Ja, Ihr allererstes selbstverdientes Geld war dann was eigentlich?
Ja, interessanterweise war das nicht das, was man Menschen meiner Herkunft sonst zuschreibt, so im Supermarkt oder so, da habe ich später auch gearbeitet, aber mein erstes selbstverdientes Geld war bei der Lokalzeitung Rheinpfalz in Kaiserslautern und da habe ich im Lokalsport gearbeitet und habe über die Basketballerinnen des 1. FC Kaiserslautern geschrieben, das weiß ich noch und später dann auch über die A-Junioren des FCK und Fußball und über Handball und über allerlei anderer Sportarten, das war so mein Zuverdienst während der Schulzeit noch.
Ja, und dann haben Sie Abitur gemacht, sind zum Studium nach Trier gegangen. Es war ja die Zeit kurz nachdem beide Eltern schon tot waren. Das heißt, Sie sind ja auch absolut in die Verantwortung genommen worden mit Ihrem Leben. Wie ging es denn Ihnen mit dieser Freiheit, die ja auch erstmal erlernt werden musste?
Ich habe relativ früh eben im Leben gemerkt, dass Freiheit ja ein sehr, sehr wichtiger und guter Wert ist, der immer gefördert werden muss, aber dass er auch eine Bürde sein kann, wenn er einen zu früh und unvorbereitet trifft. Eben mein Vater, Sie haben es gesagt, ist gestorben. Ich war 18 Jahre alt und ein halbes Jahr später habe ich Abitur in der Tasche gehabt und war vollweise. Ich hatte zwar meine Tanten um mich herum, aber das alleine hat mir dann auch nicht geholfen, denn es war klar, ich muss Kaiserslautern verlassen, wenn ich dann irgendwie das machen will, was meiner Neigung entspricht. Und ich habe dann erstmal noch den Kriegsdienst verweigert und Zivildienst gemacht in Kaiserslautern. Und danach, das war dann nach der Weltmeisterschaft 2006, die auch in Kaiserslautern stattfand, bin ich dann weg. Und das war natürlich erst einmal ein wahnsinnig schweres Gefühl, ne? Also ich bin nie aus Kaiserslautern rausgekommen, habe vielleicht mal eine Fahrt ins Trainingslager ins Saarland mit meinem Fußballverein gemacht und einmal eine Klassenfahrt noch, ein paar Mal eine Klassenfahrt gemacht, aber auch sonst nichts. Und dann ganz alleine mit gepackten Taschen wegzugehen, ist hart. Das kann ich nicht anders sagen, weil ich bin ja auch an der Universität in Trier, wo ich dann studiert habe, bin ich in ein Milieu reingekommen, in dem überwiegend Menschen waren, die andere Eltern hatten, deren Eltern schon studiert hatten oder zumindest Abitur gemacht haben. Und da fühlte ich mich von Anfang an sehr, sehr fremd. Also es ist wirklich so, als wenn ich irgendwie so ein kleiner Fisch, der aus dem Aquarium jetzt plötzlich in den Ozean geschmissen wird.
Aber wie haben Sie es gemacht? Was hat Ihnen denn den Mut gegeben? Wo haben Sie denn Mut gefasst, dass das auch Ihre Welt werden kann?
Ich hatte das Glück, dass Freunde von mir, zwei gute Freunde aus der Schulzeit in Trier waren und die mich sozusagen ein bisschen an der Hand genommen haben. Das war erstmal das Wichtige und das andere war aber auch, ich habe selbst diese Notwendigkeit gespürt, ich kann hier nicht mehr bleiben. Wenn ich ein glücklicher Mensch werden will, muss ich diese Stadt, muss ich diese Umgebung, muss ich auch gewissermaßen meine Familie und damit meine soziale Klasse verlassen. Ich muss raus. Diesen inneren Antrieb, den habe ich schon gespürt und das war es auch, was mich daran eigentlich im Nachhinein sowieso, ich den Eindruck habe, es war komplett alternativlos für mich.
Und wie haben Sie es denn gemacht mit der Finanzierung? Haben Sie BAföG bekommen? Haben Sie Geld dazu verdient? Das war ja auch bestimmt ein Thema.
Ja, also ich habe BAföG bekommen, dann habe ich eine kleine Waisenrente bekommen, die sich immer so kompliziert aus dem möglichen Rentenanspruch der Eltern errechnet, was logischerweise bei meinen Eltern wenig war, weil mein Vater ist mit 43 gestorben, meine Mutter mit Anfang 30, da ist noch nicht viel Rentenanspruch da. Und das Dritte war, dass ich weiterhin journalistisch gearbeitet habe. Also ich habe auch bei der Rheinpfalz weitergeschrieben in Kaiserslautern, aber habe auch in Trier Medien gefunden, bei denen ich mitarbeiten konnte und habe zusätzlich noch bei einem größeren Supermarkt in den späten Abendstunden Regale eingeräumt. Das waren so meine Finanzierungsquellen, die auch mir das Magisterstudium ermöglicht haben.
Heißt aber auch, Sie konnten nicht wie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen einfach mal so Praktika machen, die Sie weiterbringen in den Semesterferien.
Richtig, also es war für mich ganz wichtig, die Semesterferien über durchzuarbeiten im Sinne von Jobs, die mir Geld bringen, um da auch dann wieder so ein bisschen Puffer für die Monate danach zu haben. Diese Praktika waren aber auch deshalb nicht möglich, weil im Journalismus, da liegen die in der Regel, wenn sie dann wirklich viel bringen sollen im Lebenslauf, dann so in Berlin, in Köln, in Mainz, in den großen Medienstädten. Das konnte ich nicht leisten, weil man eine Wohnung zu Übergang mieten muss, in der Regel also damals auch ganz oft gar nichts bekommen hat für diese Praktika, also keinen Verdienst. Das ist etwas, was mich total abgeschreckt hat. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es diese informellen Hürden gab. Jemand, der von Kaiserslautern nach Trier gegangen ist und das schon wie eine Weltreise vorkommt, der soll dann nach Berlin für ein halbes Jahr oder für 3 Monate. Diese Hürden waren auch da. Das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich nach dem Studium ohne Praktika, aber mit ganz viel praktischer journalistischer Erfahrung dastand.
Ja, und dann, wie in den Beruf gefunden habe, wie sind Sie zum Journalisten geworden?
Ich habe direkt nach dem Studium mich schon beworben bei verschiedensten Zeitungen und habe dann gemerkt, oh ja, irgendwie hakt's da. Ich werde zwar häufiger mal eingeladen zu Vorstellungsgesprächen, aber dann bekomme ich keinen Arbeitsvertrag. Damals war es auch noch mal ein ganz anderer Run, glaube ich, auf Volontariate. Da waren wirklich unglaublich viele Bewerber jeweils. Und dann habe ich eben keine Zusage bekommen. Und der Soziologieprofessor Uli Brinkmann, zu dem ich heute noch sehr guten Kontakt habe, der hat mir dann eben geholfen, dass ich sozusagen über den Uni-Bereich erstmal finanziert war. Und dann habe ich es aber 3 Jahre später nochmal probiert. Mit einem anderen Selbstbewusstsein. Ich hatte zwischendurch wissenschaftliche Vorträge gehalten und so. Und da muss man ja wirklich kritikfähig sein. Und wurde wieder ganz oft eingeladen und habe plötzlich für Zeitungsvolontariate nur noch Zusagen bekommen. Das muss an meinem Auftreten gelegen haben. Also ich bin sehr viel selbstbewusster daran gegangen und ich habe gelernt, dass meine soziale Herkunft im Journalismus sehr selten ist. Das habe ich zum Vorteil drehen können, weil die Chefredaktionen dann doch immer gesagt haben, ja, ihre Arbeitsproben überzeugen uns ja schon und dann haben sie auch noch eine Herkunft, die wir selten bei uns in der Redaktion haben. Plötzlich hatte ich 5 Zusagen und konnte mir aussuchen, wo ich anfange. Das war schon ziemlich skurril, aber für mich eine sehr schöne Sache.
Ja, und Ihr Einstieg in die Welt der Bücher war zunächst mal ein Sachbuch, Proleten, Pöbel, Parasiten, da ging es auch so um die Arbeiterklasse. Und dann Ihr erster Roman, Ihr erstes großes Buch, Ein Mann seiner Klasse, ein Roman mit ja quasi wirklich autobiografischem Hintergrund, hat ganz schön Wellen geschlagen. Wie kam es zu diesem Buch?
Ja, ich habe damals beim Freitag in der Redaktion gearbeitet. Das ist die Wochenzeitung hier, die in Berlin sitzt. Und ich war da zuständig eigentlich für Politik und für das Titelthema. Aber wir haben da mal zusammengesessen und der Freitag hat eine Osttradition und da muss man schon auch immer was zum Internationalen Frauentag machen, eine Sonderausgabe. Das war denen sehr wichtig. Und wir haben im Jahr 2019 eine Sonderausgabe zur Männlichkeit gemacht. Hat eine Kollegin die Idee gehabt, weil Gender Pay Gap und Me Too, das waren damals große Themen und die sind auch immer noch relevant, aber sollten wir was anderes machen. Und auf diese Idee mit der Männlichkeit, da war nicht mal die Taz bis dahin gekommen, also haben wir es gemacht. Und ich wusste, als diskutiert wurde, jetzt muss irgendjemand auch über seinen Vater schreiben, denn jeder Sohn hat auch irgendwie ein Problem mit seinem Vater, habe ich mich in mein Büro verzogen. Mein Chef kam hinterher und sagte zu mir, ja komm, du hast doch noch diesen Armutsaspekt mit drin. Und als ich das Wort Armutsaspekt gehört habe, da kräuselten sich mir erstmal die Haare, weil ich dachte, das ist nicht einfach irgendein Aspekt, über den ich jetzt mal journalistisch schreiben kann. Und er sagt, nö, dann schreib's doch literarisch, wie du willst, egal, du kriegst die Seite 3. Und dann hat er mir sozusagen alles auf dem Silbertablett serviert, ich musste es nur noch schreiben. Und dann hat er, ich weiß es noch genau, da hat er die Klinke in der Hand und dreht sich nochmal um und sagt, weißt du was, wenn das richtig gut wird, dann machst du ein Buch draus. Und wir lachen. Ja, ich habe den Text geschrieben, Ein Mann seiner Klasse hieß der und der ging wirklich richtig ab. Also ich habe vorher schon immer in meinem journalistischen Wirken gepfefferte Leitartikel geschrieben, sozialpolitisch und dachte immer, da bewirkt man doch was. Aber mit diesem Text habe ich mehr bewirkt als mit allen anderen zusammen. Es haben sich ganz viele Menschen gemeldet auf allen möglichen Wegen, die mir sagten, warum sie der Text so bewegt. Und auch der Literaturbetrieb hat sich gemeldet, ob ich da nicht ein Buch draus machen will. Und da musste ich erstmal nachdenken, wo ich gesagt habe, ich kann dann aber jetzt nicht so ein Sachbuch schreiben. Das müsste ich schon erzählend. Also ich muss auf die Kraft der Erzählung vertrauen. Und ja, da gab es dann eben auch Verlage, die mir das zugetraut haben. Ich hatte damals dann auch schon direkt eine sehr gute Agentur, die mir geholfen hat. Meine Agentin, die ich bis heute habe, also ohne die würde das gar nicht gehen, weil auch da wieder eine neue Welt für mich natürlich sich eröffnet hat, in der ich mich nicht zurechtfand.
Ein Buch, das kann man an der Stelle mal sagen, wirklich sehr eindringlich ist, weil Sie wirklich mit sehr klaren Worten beschreiben, was in der Kindheit passiert ist, wie es auch Gewalt gab in der Familie. Andererseits gleich zu Beginn des Buches eine Szene am Sterbebett, wo der Sohn dem Vater vergibt, also unglaublich rührend, sehr eindringlich, wo die Worte fallen, ich hab dich lieb, die sonst nie gefallen sind offensichtlich.
Ja, mein Vater war zu diesem Satz nicht fähig, da werden sich auch viele wiedererkennen, wenn es um ihre eigenen Väter geht. Und mein Vater hatte ein sogenanntes Multiorganversagen. Er hat nicht nur getrunken später, sondern auch andere Drogen genommen. Und das hat seinem Körper einfach nicht mitgemacht. Und wir wussten, er wird sterben. Und ich kann das ja verraten, die Pointe dieser Anfangsszene, die wird ja schnell aufgelöst, ist, dass der Junge am Sterbebett nicht ich bin, sondern mein Bruder. Ich habe damals, kurz vorm Abitur stehend, meinem Vater diesen letzten Besuch am Sterbebett, den wollte ich ihm nicht gönnen. Also ich habe gesagt, nö, der hat sich jahrelang nicht um mich gekümmert, er hat mir schwerste Gewalt zugefügt, das hat er nicht verdient. Heute sehe ich das anders, ganz anders. Ich bereue es, dass ich ihn nicht noch am Sterbebett besucht habe, aber ich habe jetzt eben doch irgendwie einen Weg gefunden, auf andere Weise meinen Frieden mit diesem Mann zu machen.
Und haben ihn in diesem Text tatsächlich auch gewürdigt. Ich verstehe das auch tatsächlich wie so eine Art letzten Händedruck.
Das ist ein letzter Händedruck und Sie haben gesagt, das Buch zum FCK heißt Liebeserklärung. Es ist irgendwo dann doch auch eine Liebeserklärung an diesen Vater geworden. So schwer das auch fällt, wenn man weiß, was der alles getan hat. Aber als Kind wollte ich nichts mehr, als diese schönen Momente, die ich mit ihm erlebt habe, auf Dauer zu stellen. Und ich wusste, ich habe gespürt, es fehlt nicht viel und es geht. Wir kriegen das hin. Es hat leider nicht sollen sein. Aber ich trage diesen Mann in meinem Herzen. Ich kann heute auch mit voller Überzeugung hier auch öffentlich noch als Christian Baron ich, nicht das Literarische, sondern als ich sagen, ich habe diesen Mann lieb.
Hear my congregation. Had my flock when I was a shepherd of men.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Christian Baron. Zurück nach Kaiserslautern.
Von Berlin, wo er die letzten 10 oder 12 Jahre zugebracht hat als Autor und Journalist. Wir haben gerade über dieses Buch geredet, ein Mann seiner Klasse, das ja ganz offensichtlich sehr viel verändert hat in ihrem Leben. Was denn eigentlich?
Ja, ich kann selbstständig als Autor tätig sein. Das hat mir das gebracht und das ist eine Arbeit, die mir natürlich auch sehr gelegen kommt. Ich habe unter den Festanstellungen jetzt nicht gelitten, aber ich wollte immer eher so ein bisschen freier arbeiten. Das hat es mir gebracht und was aber natürlich sehr, sehr viel wichtiger ist, die vielen Kontakte zu den Menschen, die ich bei den Lesungen habe, die mir auch wieder bestätigen, dass diese Geschichte, die ich da erzählt habe, nicht einfach nur meine eigene ist, sondern dass es ganz viele Aspekte gibt, in denen sich Menschen wiedererkennen, dass da Diskussionen in Gang kommen, dass im Familien plötzlich Gespräche losgehen, ausgehend davon, dass ich diesen Schneid hatte, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist natürlich etwas, ist nochmal so ein richtiger Booster für mein eigenes Selbstbewusstsein gewesen und zeigte mir, dass es okay war, plötzlich dann ich zu sagen, was im Journalismus vorher mir immer wieder gesagt wurde, versuch das zu vermeiden, sag nicht so oft ich, sondern bleib auf dieser sachlichen Ebene. Aber man kann manchmal mit dem Erzählen einer Geschichte, vor allen Dingen, wenn es eine wahre Geschichte und die eigene ist, doch mehr bewirken als mit Zahlen und Statistiken.
Das Buch wurde auch sehr erfolgreich verfilmt. Wie ging es Ihnen mit diesem Film?
Ich habe anfangs wirklich ein bisschen Sorge gehabt, können Sie sich vielleicht vorstellen. Da wird die eigene Familiengeschichte in einen Spielfilm gemacht von Leuten. Ich wollte da am Drehbuch auch nicht mitarbeiten, von anderen Leuten. Aber wir haben im Vorfeld schon so viel darüber gesprochen. Ich habe mich da in vielerfacher Hinsicht auch abgesichert, dass sowohl Drehbuch als auch Regiepositionen, die waren fest besetzt. Mit diesen Leuten habe ich viel gesprochen. Nicole Armbruster, Marc Brumund, sodass ich da vollstes Vertrauen in die hatte. Und dann kam noch der SWR dazu, also mein Heimatsender, wenn Sie so wollen, der das von Anfang an voll unterstützt hat und mit der entsprechenden Redakteurin, die das toll gemacht hat. Ich hatte da einfach das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Und am Ende habe ich doch viel mehr mitgearbeitet, als ich dachte, weil ich bei vielen Kleinigkeiten gefragt wurde, wie man das machen soll. Ich war ganz oft am Set dabei und habe schon während des Drehs gemerkt, das geht alles in genau die richtige Richtung, wie ich mir das erhofft habe. Und das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass nicht nur ich selber einen Cameo-Auftritt im Spielfilm habe, sondern auch mein damals 3 Monate alter Sohn und meine Tante, die Buchtante Juli heißt.
Nun sind Sie einer der ganz wenigen in der deutschen Literatur, der diesem Thema Armut, soziale Ungleichheit, Arbeiterklasse eine Stimme verleiht. Warum glauben Sie, ist das so?
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, damit konfrontiert zu sein, jemandem eine Stimme zu verleihen. Mir wäre es viel lieber, wenn die Leute, die aktuell noch in der Situation sind, in Armut zu leben, häufiger selbst die Stimme erheben könnten. Aber da das aus ganz verschiedenen Gründen schwierig ist, ist das eben dann eine Rolle, die auch mir zufällt. Und ich versuche nach wie vor, ich habe es ja anfangs gesagt, meinen Dialekt zu pflegen. Das sind so die Kleinigkeiten, an denen man merkt, auch sich selber immer überprüfen kann, wie ernst meine ich es eigentlich damit, wie sehr erkenne ich noch diese Lebenswirklichkeit. Und ich habe eben noch immer sehr engen Kontakt zu meiner Familie, die alle eben nicht Abitur gemacht haben, nicht studiert haben und trotzdem ganz tolle, intelligente und auch glückliche Menschen sind. Und diese Lebenswirklichkeit, dass sie es aber ökonomisch so viel schwerer haben, die versuche ich rüberzubringen. In dieser Hinsicht versuche ich, ein Mann meiner Klasse zu bleiben. Und ich tue es so gut es geht, auch wenn ich das nicht immer perfekt machen kann. Aber ich habe mittlerweile mich damit arrangiert, dass ich diese Rolle einnehmen kann. Ich freue mich ja auch, nach meiner Meinung dann auch unter meinen Erfahrungen gefragt zu werden. Aber Sie können sich vorstellen, dass das echt oft sehr hart ist. Also für die Psyche, für die eigene. Bei Lesungen rede ich dann ganz offen darüber, was ich so erlebt habe. Und dann bin ich in einer Stadt, die ich nicht kenne, abends allein in diesem Hotelzimmer und nehme die Geschichten, die die Leute mir erzählt haben, mit. Das ist nicht ganz einfach. Aber ich weiß ja, wofür ich es mache, und deswegen werde ich es auch weiter tun.
Weil Sie vermutlich auch jemand sind, der was auslöst bei den Leuten, und dann kommen auf einmal andere Geschichten und die verstärken vielleicht die eigene Erinnerung wieder?
Das habe ich ganz häufig, dass nach Lesungen, wenn dann noch Menschen sich zum Signieren anstellen, dann weiß ich schon, die Leute wollen jetzt nicht nur eine Unterschrift von mir, sondern es kommt öfter vor, dass die Leute auch einfach ihre Geschichte plötzlich erzählen, und manchmal da brodelt es und dann bricht es aus ihnen raus, sie brechen in Tränen aus und erzählen etwas. Und sagen dann aber auch danke, dass Sie mir das gezeigt haben, dass Reden wirklich helfen kann. Ich möchte das jetzt angehen, das habe ich mir fest vorgenommen. Und ich kann noch so oft dann irgendwie politisch gesalzene Kommentare schreiben. Also auch politisch kann ich ja kaum wirksamer sein, als wenn da in den Menschen etwas ausgelöst wird. Denn wenn es dann dem Einzelnen irgendwie hoffentlich auf Dauer ein bisschen besser geht, dann geht es der Gesellschaft insgesamt ja auch besser.
Jetzt geht's zurück nach Kaiserslautern, nach all den Jahren in Berlin. Was ist der Grund, dass Sie wieder nach Lautern gehen?
Als ich vor 3 Jahren Vater geworden bin, da habe ich eben gemerkt, dass die große Stadt Berlin, so großartig sie auch ist und so gerne ich hier lebe, auch Nachteile hat, und zwar gar nicht so wenige. Und das betrifft jetzt in erster Linie für uns die Frage des Wohnraums, ne? Also ich lebe bei weitem nicht in Armut und will da gar nicht drüber meckern, aber ich finde es schon schwierig, dass Menschen sogar in Normalverdienerpositionen es schwer haben, eine angemessen große Wohnung zu finden. Und dann hat sich in mir sowieso schon das Heimweh geregt, und ich dachte, ach, es wäre so toll, in der Pfalz wieder zu sein und Kaiserslautern, und es hätte doch auch etwas, ich höre jetzt auf, sozusagen über meine Heimat zu schreiben. Ich widme mich jetzt auch literarisch anderen Stoffen, anderen Themen. Und dann jetzt nach Kaiserslautern zurückzugehen, mein Kind wird dort aufwachsen, wird wahrscheinlich sogar in die gleiche Grundschule gehen, die ich besucht habe. Und ich werde zum ersten Mal in meinem Leben eine Dauerkarte für den Betzenberg haben. Das ist ein Traum. Also ich freue mich jetzt riesig drauf, werde weiterhin oft in Berlin sein, aber wie Fritz Walter gesagt hat, der Helm ist der Helm.
Das war unser heutiger Gast, Christian Baron, Schriftsteller aus der Pfalz. Sein neuestes Buch über den ersten FC Kaiserslautern erscheint in diesen Tagen beim Ullstein Verlag. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke noch nach Berlin, kurz vorm Umzug zurück in die Pfalz.
Danke Ihnen auch.
Ja, die heutige Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast in ARD Sounds. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für Sie von und mit meiner Kollegin Caro Matzko.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund? Er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen zuerst in ARD Sounds.